Matthäus hat uns in den Abschnitten, die wir so die letzten Wochen gelesen haben, darüber berichtet, über die Taten von Jesus, die bestätigen, dass er der Messias ist, der von Gott gesandte Retter. Matthäus hat uns gezeigt, dass Jesus Vollmacht hat über Krankheiten, wie er geheilt hat, dass Jesus Vollmacht hat über die Naturgewalten, dass Jesus Vollmacht hat über geistliche Mächte, dass Jesus Vollmacht hat, Sünden zu vergeben. Und diese Werke, diese Zeichen demonstrieren uns auch, wer Jesus, der Messias, ist. Viele Menschen sind ja bereit, Jesus als Vorbild zu akzeptieren, als guten Menschen zu akzeptieren. Und das war er zweifelsohne. Er war der Beste, der je gelebt hat, der perfekte Mensch, der sündenlose Mensch. Unsere muslimischen Freunde sind sogar bereit zu sagen, Jesus ist mehr als ein guter Mensch und nur ein Vorbild. Jesus ist der Messias. Jesus ist ein Prophet von Gott. Der Koran sagt sogar, dass Jesus das Wort Gottes ist und dass er von einer Jungfrau geboren wurde durch den Geist Gottes. Ja, warum eigentlich, wenn er nur ein Mensch war? Die anderen Propheten wurden ja auch nicht von einer Jungfrau geboren. Also da sehen wir auch schon einen Hinweis, dass er mehr ist. Aber die Evangelien, die von Gott inspirierten Berichte über das Leben und das Sterben und die Auferstehung von Jesus, die erzählen uns die ganze Geschichte, die erzählen uns die ganze Wahrheit. Und ihr könnt gerne Johannes 1 mit mir aufschlagen zum Einstieg heute. Johannes Kapitel 1, Stelle, die ihr alle kennt. Da sagt uns Johannes, ja, Jesus war das Wort. Und er sagt uns, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Im Anfang, er war da vor aller Schöpfung, bevor irgendetwas anderes existiert hat als Gott. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Jesus hat später zu den Juden mal gesagt, ehe Abraham war, bin ich. Also Gott, das Wort, der Messias war bei Gott. Da sehen wir auch schon einen Hinweis auf das, was die Theologen später die Dreieinigkeit genannt haben. Es gibt nur einen einzigen, alleinigen Gott, aber er ist ein bisschen komplizierter, als wir uns das vorstellen können. Und das ist gut so, das beruhigt mich, weil wenn du deinen Gott völlig verstehen kannst, dann hast du ihn wahrscheinlich selbst geschnitzt. Ein Gott, der ist gleichzeitig eine Beziehung in sich selbst. Ein was, Gott, drei Wers, drei Personen, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und wir glauben, dass wegen Versen wie diesem hier, so offenbart sich uns Gott in der Heiligen Schrift, als ein Gott, der in drei Personen existiert. Und ich meine, wenn Gott sich so offenbart, wer kann mit ihm streiten? Die Schöpfung kann nicht zum Schöpfer sagen, ich mag nicht, wie du bist, genauso wenig wie der Ton zum Töpfer sagen kann. Mir passt das nicht, wie du bist. Und das sagt er uns her. Jesus, das Wort, war bei Gott und Jesus, das Wort, war Gott. Und so ist er. Er ist, wer er ist, ganz unabhängig von dem, was wir glauben oder nicht glauben, unabhängig von uns. Er war das schon, bevor wir überhaupt existiert haben. Also das Wort, der Messias, war bei Gott und das Wort, der Messias, war Gott. Und dann lesen wir im Vers 3 weiter und alles wurde durch dasselbe. Und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Also er ist der Schöpfer. Und dann lesen wir im Vers 4, und in ihm war Leben. In Johannes 5 haben wir so eine wunderbare Begebenheit, wo Jesus sagt, was der Vater tut, das tut ebenso auch der Sohn. Kapitel 5, Vers 21 in Johannes. Wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Also hier sehen wir schon, wir haben ja zwei Personen, die beide einen eigenen Willen haben, die beide wirken. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod in das Leben hinübergegangen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass die Stunde kommt und jetzt da ist, wo die Toten, das heißt die geistlich Toten, die keine Beziehung mit Gott haben wegen ihren Sünden, weil sie unvollkommen sind. Aber die Stunde kommt, da die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie gehört haben, werden leben. Die geistig Toten werden ewiges Leben bekommen. Und wer bekommt dieses ewige Leben? Der, der auf Jesu Stimme hört, der, der ihm glaubt, der sich ihm anvertraut und ihm nachfolgt. Vers 26, denn wie der Vater Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst. Das heißt, der Sohn hat das Leben in sich selbst. Der Sohn hat dieselbe Natur wie der Vater. Er ist Gott. Und Gott ist die Lebensquelle. In Johannes 14 hat Jesus gesagt, ich bin das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und wir werden heute die wohl größte Machtdemonstration im sichtbaren irdischen Bereich sehen, die es gibt, nämlich die Auferweckung eines Toten wieder zurück zum Leben. Wie Jesus gesagt hat, wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Das werden wir heute sehen. Wir haben auch schon darüber gesprochen, dass die Wunder, die Jesus getan hat, Zeichen sind. Und das ist hier ein Zeichen, dass er der Herr über Leben und Tod ist. Ich meine, diese physische Auferweckung von Menschen, die hat eine kurzzeitige Wirkung gehabt. All diese Menschen, die Jesus wieder lebendig gemacht hat, sind wieder gestorben. Aber es ist wiederum ein Zeichen, ein Hinweis darauf hin, dass Jesus derjenige ist, der ewiges Leben geben kann, Gemeinschaft mit Gott. Aber zurück zu Johannes 1. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Vers 3, alles wurde durch ihn. Vers 4, in ihm war Leben. Und dann lesen wir im Vers 14, und dieses göttliche Wort wurde Mensch und wohnte unter uns. Deshalb ist er von einer Jungfrau geboren, weil er Gott ist, der Mensch geworden ist. Er war mehr als nur ein Mensch. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit eines Einzigartigen von dem Vater, voll Gnade und Wahrheit. Und dieses menschgewordene Wort, dieser menschgewordene Gott, trug den Namen Jesus. Das hat Gott durch den Engel der Maria gesagt. Sein Name soll Jesus sein, er sollte ihm den Namen Jesus geben. Daran denken wir in dieser Adventszeit, dass Gott Mensch geworden ist und zu uns gekommen ist. Gott selbst auf Rettungsmission. Der Messias, der von Gott gesandte Retter. Und es ist ganz klar, wer Jesus beansprucht zu sein. Und die Juden haben das total verstanden. In Johannes 5 lesen wir auch, die Juden versuchten ihn zu töten, weil er Gott seinen eigenen Vater nannte und sich so selbst Gott gleich machte. Als der ungläubige Thomas dann letztlich dem auferstandenen Jesus begegnet ist, da hat er sich ihm zu Füßen geworfen und hat ihn angebetet und hat gesagt, mein Herr und mein Gott. Und Jesus nahm das an. Das war richtig so. Das war in Ordnung so. Also, du kannst nicht sagen, dass Jesus nur ein Prophet war oder dass Jesus nur ein besonderer Mensch war. Das hat er uns nicht offen gelassen. Du kannst sagen, von mir aus, Jesus war ein Lügner, Jesus war ein Scharlatan, aber dann war er ganz sicher kein Prophet. Dann hat er nicht die Wahrheit gesagt. Aber ein Scharlatan kann wiederum nicht die Werke tun, die Jesus getan hat. Seine Werke bezeugen ihn als Gott. Die lassen eigentlich gar keine andere Schlussfolgerung zu für einen ehrlichen Sucher. Jesus hatte die Vollmacht über Krankheit, er hatte die Vollmacht über die Schöpfung. Wer ist dieser, dass auch die Winde und der See ihm gehorchen? Ja, offensichtlich der Schöpfer. Jesus hatte Vollmacht über geistliche Mächte. Wer könnte das sein? Der Höchste über allem, der König der Könige. Philipper 2 sagt uns, vor ihm wird sich jedes Knie beugen, der himmlischen und der irdischen und der unterirdischen, und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Jesus hat Vollmacht, Sünden zu vergeben, haben wir gesehen. Oh, wer ist dieser, dass er auch die Sünden vergibt? Wer kann Sünden vergeben außer einem? Gott. Die Schriftgelehrten, die Experten im Alten Testament, die Theologen damals und die Pharisäer, die religiöse Elite, die haben die richtigen Fragen gestellt und eigentlich auch die richtige Antwort gegeben. Das ist, wer Jesus beansprucht zu sein. Gott selbst, der Mensch geworden ist. Und die Frage, die wir heute stellen können, ist, wer ist der, der Tote wieder lebendig machen kann? Und wir reden hier jetzt nicht von Menschen, die gerade gestorben sind und die werden wieder reanimiert. Nee, im Extrembeispiel Lazarus war schon 4 Tage lang tot, hat schon gestunken, war schon am Verwesen. Wer ist der, der Tote wieder lebendig machen kann? Die einzig vernünftige Antwort ist, er ist der Herr über Leben und Tod. Er ist der allmächtige Gott. Und das werden wir heute sehen. Wir werden heute 2 wunderbare Zeichen sehen, 2 Schicksale, die miteinander verwoben sind in einer Begebenheit. Lasst uns zurückgehen zu Matthäus Kapitel 9 und lasst uns da den Vers 18 lesen. Während er dies zu ihnen redete, das, was wir letzte Woche gelesen haben, siehe, da kam ein Vorsteher herein und warf sich vor ihm nieder und sprach, meine Tochter ist eben jetzt verschieden, aber komm und lege deine Hand auf sie, so wird sie leben. Matthäus gibt uns hier wieder die Kurzversion, die Zusammenfassung. Dieser Vorsteher war ein Synagogenvorsteher, erzählen uns Markus und Lukas in den Parallelstellen. Synagogenvorsteher war sowas wie der Messdiener in der Synagoge, der Messner, auch der, der den Gottesdienstablauf geleitet hat. Synagogen waren Institutionen, die entstanden sind in der Zeit der babylonischen Verbannung, als der Tempel zerstört war in Jerusalem. Synagoge war so das Zentrum des jüdischen Lebens. Da wurde das Alte Testament gelesen, da fanden die Gottesdienste und Versammlungen statt. Da war die Bibelschule, wenn wir so sagen wollen. Ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht von der Synagoge in Kapernaum. Nee, das erste Bild. Mach mal weiter. Das ist ein Nachbau. Genau, da sehen wir das Fundament. Also die Ruinen, die heute noch stehen, die sind aus römischer Zeit, von später, aber diese dunklen Steine, auf denen die neue Synagoge aufgebaut sind, das sind noch Steine des Fundaments von dieser Synagoge, von der dieser Mann der Synagogenvorsteher war in Kapernaum. Mach das nächste Bild rein. Das sind die Ruinen, die darauf aufgebaute Synagoge, die heute noch steht. Und das nächste Bild, das gehört zum ersten Bild dazu, das war ein Nachbau einer Synagoge, so hat es in etwa innen ausgesehen. Also die Leute sind da zusammengesessen, haben Gottes Wort studiert, haben ihre Versammlungen gehabt. Und der Name dieses Synagogenvorstehers war Jairus, sagen uns Markus und Lukas. Und seine erste Begegnung mit Jesus war wahrscheinlich eher nicht so freundlich. In Lukas 6 lesen wir davon, in seiner Synagoge gab es nämlich einen Konflikt. Da haben die Schriftgelehrten und die Pharisäer Jesus eine Falle gestellt und haben ihm am Sabbat einen Behinderten vor die Nase gesetzt. Und die kannten Jesus und seine Barmherzigkeit und Jesus hat diesen behinderten Menschen geheilt. Und das war verboten am Sabbat nach den Regeln der Schriftgelehrten. Und Jesus hat das auf sehr provokante Art und Weise getan. Er hat diesen Behinderten in die Mitte gestellt und er hat die Schriftgelehrten gefragt, ist es erlaubt, ihn zu heilen? Und dann hat er ihn geheilt. Und daraufhin lesen wir, besprachen sie untereinander, was sie Jesus antun sollen. Schriftgelehrten, Pharisäer, vielleicht die Abordnung der jüdischen Leute in Jerusalem, aber wahrscheinlich war Jairus auch dabei, der war der religiöse Vertreter vor Ort. Und später haben die Juden beschlossen, wenn jemand Jesus als den Christus, als den Messias bekennen würde, dass der aus der Synagoge ausgeschlossen werden soll. Und hier haben wir den Jairus, ein stolzer Jude, hat hier auch sehr viel riskiert, zu Jesus zu kommen. War wahrscheinlich der Grund, warum er so lange gewartet hat, zu ihm zu kommen. So lange, bis nichts mehr anderes ging, bis nichts mehr geholfen hat, bis es menschlich gesehen eigentlich schon zu spät war und hoffnungslos war. In Lukas 5 lesen wir, er hatte eine einzige Tochter von etwa 12 Jahren und diese lag im Sterben. Hier lesen wir nur davon, dass er zu Jesus kam und er hat schon angenommen, dass sie wahrscheinlich sogar schon tot ist zu dem Zeitpunkt, wo er zu Jesus kommt. Wahrscheinlich hat seine Frau gesagt, du verdammter Dickschädel, hol doch endlich Jesus. All diese Wunder, die Jesus getan hat, hat er vor ihren Augen getan, hat sicher davon gehört. Vielleicht hat er sogar den römischen Hauptmann in Kapitel 7 gekannt, der diese Synagoge erbaut hat und dessen Knecht lag im Sterben und Jesus hat ihn geheilt. Manchmal machen wir das auch so, oder? Dass wir erst alles andere selbst probieren und dann, wenn gar nichts anderes hilft, dann gehen wir zuletzt zu Jesus. Kennt ihr das? Sollte nicht so sein. Es sollte das Erste sein, was wir tun, dass wir beten. Und Jairus, der war so einer, der zuerst seinen Stolz, vielleicht auch seine Abneigung gegen Jesus, seine Menschenfurcht überwinden musste, bevor er zu Jesus kommen konnte. Hat viel riskiert, als Synagogenvorsteher zu ihm zu kommen. Aber er war nicht nur ein Synagogenvorsteher, er war auch ein Papa. Von einem 12-jährigen Mädchen, sein einziges Kind. Versetzt euch rein in den Jairus. 12 Jahre hat er dieses Mädchen in seinem Haus gehabt, hat sie herumgetragen als Baby, hat mit ihr gespielt. Und der Väter wisst das, da ist was Besonderes in der Beziehung zwischen Papa und seiner Tochter. Sie ist so die Prinzessin und der Papa ist der Held. Lena mag dieses Lied, Papa, du bist der Allerbeste. Ich mag das auch. Und er hat sie begleitet, als dieses Mädchen sich so Richtung Teenager entwickelt hat, zu einer jungen Frau. Begonnen hat, sich Make-up aufzuziehen. Und damals war sie schon fast mit 12 Jahren im heiratsfähigen Alter. Wahrscheinlich hatte Jairus schon einen Deal gemacht mit einem anderen Papa, wen sein Mädchen mal heiraten wird. Und all diese Erlebnisse, die müssen dem Jairus im Kopf herumgeschwirrt sein, als er hier unterwegs ist zu Jesus. Seine Prinzessin, sein Mädchen, sein einziges Kind lag im Sterben. Versetzt euch da mal rein, ich mag mir das gar nicht vorstellen als Papa. Und vielleicht hat er noch die hysterische Stimme seiner Frau im Kopf gehabt. Geh doch endlich zu Jesus, du Betonkopf. Er ist der Einzige, der noch helfen kann. Ja, Jesus, er ist der Einzige. Ich habe von den Heilungen gehört, ich habe die Wunder gesehen. Ich glaube, dass Jesus mein Mädchen gesund machen kann, dass er sie wieder auferwecken kann. Und wir lesen hier, Jairus kam mit Glauben. Aber er kam wohl auch mit Furcht und es war ihm wohl auch peinlich. Versetzt euch in ihn rein, was für ein Mix an Emotionen da sich abgespielt haben in seinem Herzen. Aber seine Verzweiflung treibt ihn an und er wirft sich zu den Füßen Jesus. Er betet ihn an eigentlich, er fleht ihn an. Und liebt er das nicht, wenn wir hier Jesus sehen, wie er sich in diesen Begebenheiten verhalten hat? Vers 19 lesen wir, und Jesus sprach, kennen wir uns nicht? Jetzt kommst du angekrochen, hä? Nee, nichts von dem lesen wir hier. Und Jesus stand auf und folgte ihm und seine Jünger. Jesus stand auf und ging mit ihm. Er ist so gewillt, auf unsere Nöte zu reagieren. Er ist so verfügbar. Und er ist heute noch derselbe wie damals vor 2000 Jahren. Also worauf wartest du noch? Was ist deine Not gerade? Manche haben so eine Vorstellung von Gott, dass Gott einer ist, der irgendwo weit weg ist und der sich nicht für uns interessiert. Wie anders hat Jesus uns Gott offenbart. Er hat uns Gottes wahres Herz offenbart. Also was kannst du zu Jesus bringen? Ist da irgendwas in deinem Leben am Sterben oder schon fast tot? Vielleicht deine Ehe, vielleicht ein Dienst, vielleicht deine Leidenschaft für Jesus, sie eingeschlafen ist, gestorben ist. Vielleicht denkst du dir, meine Familie ist noch geistlich tot. Oder du siehst dich um, unser Land ist geistlich tot. Ja, bringst du Jesus im Gebet. Jetzt werden wir weiterlesen, auf dem Weg zum Haus des Jairus begegnet Jesus noch ein zweiter Mensch. Vers 20. Und siehe, eine Frau, die 12 Jahre blutflüssig war, trat von hinten heran und rührte die Quaste seines Gewandes an. Juden haben Quasten getragen, wie ihr wisst. Denn sie sprach bei sich selbst, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt werden. 12 Jahre, seht ihr das hier? 12 Jahre verbinden diese beiden Geschichten. Ich glaube, es ist kein Zufall. Ihr Blutfluss hatte ungefähr begonnen, als die kleine Tochter von Jairus geboren wurde. Und Jesus wird diese Frau gebrauchen, um Jairus zu ermutigen. Und er will dich gebrauchen als Ermutigung. Im 2. Korinther lesen wir, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Manchmal gehen wir selbst für andere durch schwierige Zeiten, damit wir ihnen was weitergeben können, damit wir sie trösten können. Und diese Frau wird hier zum Trost für Jairus. Aus irgendeinem Grund hatte sie einen beständigen Blutfluss. Wir wissen nicht warum, vielleicht hatte sie eine Zyste in der Gebärmutter oder sowas. Lukas, der Arzt, erzählt uns, sie hat ihre ganze Habe für die Ärzte ausgegeben. Sie ist von Arzt zu Arzt gelaufen. Niemand konnte ihr helfen, die hatten sehr rustikale Praktiken damals. Alles wurde nur schlimmer. Wahrscheinlich hat sie sich körperlich ausgelaugt gefühlt, müde gefühlt. Irgendwas hat nicht gestimmt in ihrem Körper. Aber was noch viel schlimmer war, war die soziale Auswirkung ihrer Krankheit. Wie ihr wisst, galt eine Frau während ihrer Tage, während ihrer Regelblutung als kultisch unrein. Und was sie berührt hat oder worauf sie sich gesetzt hat, das wurde auch unrein. Das hatte vor allem auch hygienische Gründe, aber so stand sie im Gesetz. Hier haben wir eine Frau, die ständig unrein war seit 12 Jahren. Und sie war eine Quelle der kultischen Unreinheit für alle, die mit ihr in Berührung gekommen sind. Die Menschen haben sich von ihr ferngehalten. Ihr Mann hat keine Beziehung mit ihr gepflegt. Vielleicht hat er sich sogar scheiden lassen. Wenn sie ein Kind hatte, ein Baby hatte, konnte sie das nicht halten, durfte es nicht anrühren. 12 Jahre lang hat niemand diese Frau berührt. Versetzt euch mal rein, ihr Frauen, 12 Jahre lang. 12 Jahre lang konnte sie nicht in Gemeinschaft sein, nicht in den Gottesdienst gehen, nicht in die Synagoge gehen. 12 Jahre lang war sie eine Ausgestoßene. Und die Menschen hatten das Denken damals, dass so ein Mensch von Gott gestraft wurde für irgendeine furchtbare Sünde. Also, du bist selbst schuld, war die Antwort der Menschen. Und die Rabbis sind noch einen Schritt weiter gegangen und haben das konkretisiert, haben gesagt, ihr Zustand war die Folge von irgendeiner sexuellen Sünde. Also sie wurde hier als Sünderin, als unmoralischer, ungeistlicher, schlechter Mensch diffamiert und stigmatisiert. Sie durfte eigentlich gar nicht unter den Leuten sein, die sich hier um Jesus gedrängt haben. Lukas sagt uns, die Volksmengen haben sich gedrängt um Jesus. Aber diese Frau sucht hier im Schutz dieser Anonymität der Masse zu Jesus zu kommen. Hat wahrscheinlich hier Kopftuch ins Gesicht gezogen gehabt, einen Kragen, wenn sie gehabt hat, aufgestellt, dass niemand sie erkennt. Ja, manche kommen so im Gottesdienst, schleichen schnell rein, aufgestellten Kragen, 2 Minuten nachdem der Gottesdienst begonnen hat, 2 Minuten bevor der Gottesdienst endet beim letzten Lied, schnell wieder raus, schnell wieder weg. Vielleicht kennst du diese Erfahrung, dass du unter Menschen bist, aber dich trotzdem einsam fühlst. Und vielleicht ist da dieses Verborgene in deinem Leben, dieses private Problem, diese persönliche Sünde, vielleicht trägst du sie schon jahrelang mit dir rum. Vielleicht ist da sogar auch so ein Ausfluss aus deinem Leben, der andere abstößt. Vielleicht bist du verletzt worden von irgendjemandem vor 12 Jahren oder so und du hältst an dieser Bitterkeit und an Unversöhnlichkeit fest und da fließt dieser Sarkasmus und diese Kritik und dieses Selbstmitleid aus deinem Leben. Und das ist zu viel für die Menschen, die sagen, oh, oh, bleib mir fern, ich kann damit nicht umgehen. Und vielleicht denkst du dir, Mann, wenn die anderen Leute hier wüssten, was da bei mir abgeht, mein verstecktes Problem, wenn die das wüssten, dann würden die nichts mit mir zu tun haben wollen. Mann, wenn die anderen hier wüssten von den Pornos oder meiner Spielsucht oder wie es um meine Ehe wirklich steht und du traust dich es nicht ans Licht zu bringen. Aber du weißt, du brauchst Heilung, du weißt, du brauchst Jesus. Und deswegen bist du hier. Und ich möchte versichern, Jesus ist für dich da. Er hat gesagt, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen. Aber ich kann dir auch versichern, wenn du dein Problem ans Licht bringst, dich einem Bruder oder einer Schwester anvertraust, wirst du herausfinden, dass du nicht der Einzige bist mit Problemen hier. Wir alle haben Probleme. Wir alle sind krank, wir sind im Krankenhaus, wir sind alle auf dem Weg zur Heilung und zur Heiligung und wir sind nicht besser als du. Na, oft versucht uns Satan zu verdammen, uns zu isolieren, indem er uns verdammt, dir das Gefühl gibt, du bist der Einzige hier, der ein Problem hat. Das ist eine Lüge, wir haben alle Probleme. Und alleine bist du schwach, aber gemeinsam sind wir stark, können einander tragen, können füreinander beten. Also scheu dich nicht, ich möchte diese Lüge bloßstellen heute, das ist nicht wahr. Du kannst offen sein, du kannst ehrlich sein. Wir lesen diese Frau schließlich von hinten an Jesus heran, will ihn berühren, das war verboten. Denn sie sprach bei sich selbst, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt werden. Also ihr Plan war, sich an Jesus ranzuschleichen, ihn anzurühren und dann schnell wieder weg. Vers 22, Jesus aber wandte sich um. Und als er sie sah, sprach er, sei guten Mutes, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Die anderen Evangelien sagen uns, Jesus spürte, dass eine Kraft von ihm ausging. Er hat gespürt, dass der Vater gerade durch ihn geheilt hat. Und diese Frau hat es wohl auch gespürt, dass sie in diesem Moment geheilt wurde. Und ich glaube, die Heilung war viel tiefer als nur eine körperliche Heilung. Sie wurde seelisch, sie wurde in ihrem Herzen heil. Und sie hat wohl springen können vor Freude, aber sie hat sich gedacht, oh, ich schleiche mich besser weg, dass niemand das erfährt, dass ich den ehrwürdigen Rabbi angerührt habe in meinem Zustand. Ich meine, es war damals ja nicht mal koscher, für eine Frau einen Mann anzurühren, geschweige denn für eine Unreine einen Rabbi anzurühren. Aber seht hier, Jesus bringt das Ganze hier ans Licht, in die Öffentlichkeit. Wohl auch, um sie sozial zu rehabilitieren. Um den Menschen zu zeigen, diese Frau ist wieder gesund. Ihr müsst sie nicht mehr meiden. Ich glaube aber auch für den Jairus, um den Jairus zu ermutigen, in seinem Glauben Jesus zu vertrauen. Und ich mag das hier. Seht hier wieder diese Sanftheit, diese Menschenfreundlichkeit von Jesus. Er ist so liebevoll zu ihr. Er sagt, Tochter, das ist so ein liebevoller Ausdruck. Sei guten Mutes, meine Liebe, würden wir heute vielleicht sagen. Wie gut er das getan haben muss. Seit 12 Jahren zum ersten Mal wertschätzende Worte. Ermutigung, Wertschätzung. Dazu sind wir berufen, übrigens solche Worte weiterzugeben. Jesus sagt uns im Epheserbrief, Kapitel 4, kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es dem Hörenden Gnade gebe, also gnädige, ermutigende Worte. Und wenn du solche Worte benutzt, kann manchmal sogar Korrektur erbauend sein. Und die Frau war geheilt von jener Stunde an. Als diese Frau sich im Glauben nach Jesus ausgestreckt hat, ist sie heil geworden. Wer Jesus im Glauben anrührt, der wird berührt von ihm. Ich frage mich, wie viel Blutflüssige sind an dem Tag daheim geblieben und nicht zu Jesus gekommen? Heute Morgen nicht im Gottesdienst. Wie viele mit Problemen waren in dieser Volksmenge von Menschen? Aber gleichgültig, ungläubig, ohne Erwartung, haben sich nicht nach Jesus ausgestreckt und sind nicht geheilt worden. Frage an dich und mich heute Morgen ist natürlich, mit wie viel Erwartung bist du heute hierher gekommen? Zu Jesus mit aktivem Glauben. Seht ihr, Jesus reagiert auf Glauben, das berührt sein Herz. Ich mag das auch, wenn meine Kinder mir vertrauen, wenn sie an mich glauben. Und Jesus hat es immer wieder gesagt, dein Glaube hat dich geheilt oder dir geschehe nach deinem Glauben. Aber nun wieder zurück zu Jairus. Versetzt euch in Jairus hinein. Was hat Jairus in dem Moment gedacht, als diese Frau Jesus aufgehalten hat auf dem Weg zu seiner Tochter? In Lukas 8 können wir ausführlicher nachlesen. Da war ein ganzes Gespräch zwischen Jesus und seinen Jüngern. Jesus sagt, wer hat mich angerührt? Und Petrus, wie kannst du sagen, wer hat mich angerührt? Die ganzen Volksmengen sind da um dich herum. Und dann hat die Frau ihr Zeugnis erzählt. Und wer weiß, wie lange das gedauert hat. War es kurz und knackig oder war es eher ausführlich? Ich meine, die hatte 12 Jahre nicht viel Gelegenheit zu reden. Vielleicht hatte sich da einiges aufgestaut. Du bist ja Iros. Was denkst du? Was denkst du? Komm schon. Hey, meine Tochter, die liegt im Sterben. Wir haben ja Zeit für so ein Zeug. Fass dich kurz. Wie geht es dir in so Situationen? Magst du Unterbrechungen oder Ablenkungen in deinen Plänen, in deinem Alltag? Wie gehst du damit um, wenn dein Tag anders läuft, als du es geplant hast? Passiert mir ständig. Ich habe immer so meine Liste, meinen Plan, was ich gern erledigen will. Ich bin eher zielorientiert. Und dann kommen Unterbrechungen, irgendein Anruf und es gibt Menschen, die sind sehr redebedürftig. Nicht ihr, aber manchmal rufen mich Leute an, weil du denkst, oh Mann, hätten wir auch kurz sagen können. Ich weiß, ihr denkt das auch bei meinen Predigten, gell? Also, ja. Ist okay, wir schenken einander nichts, gell? Da können wir alle gemeinsam wachsen an Geduld und Barmherzigkeit. Das ist schön. Oder irgendjemand ruft an, irgendwas Dringendes. Oder jemand kommt ins Büro oder ich sitze daheim in meinem Büro und ein Kind kommt und will irgendwas. Oder ein Vertreter schaut spontan rein oder was immer. Du willst Fußball gucken und deine Frau will gerade reden. Dein Kind lässt ein Glas mit Milch fallen und Scherben und Sauerei überall. Dein Auto geht kaputt. Kennst du das? Wie reagierst du in so Situationen? Genervt? Irritiert? So wie ich? Und vielleicht ist es schon aufgefallen, dass man nie nach einem Plan krank wird oder einen Unfall hat. Die meisten Leute sterben nie zu einer guten Zeit. Kinder werden meistens auch nicht zum Termin geboren. Also so ist das Leben. Das Leben besteht aus Unterbrechungen und Störungen, unter Anführungszeichen. Wie gehen wir um? Wie gehst du um mit so unvorhergesehenen Dingen? Wenn Menschen unvorhergesehen in deinen Alltag reinplatzen, in deinen schönen, geordneten Plan. Bist du irritiert? Schickst du sie weg? Versuchst du sie loszuwerden, abzuschieben, abzuwimmeln, vertröstend? Wie reagiert Jesus? Ist Jesus gestresst? Jesus nimmt sich Zeit für die Frau. Jesus ist sehr liebevoll, zärtlich mit ihr, meine Tochter. Jesus hat diese Frau nicht als Ablenkung oder als Störung gesehen. Er war völlig entspannt. Für ihn lief alles nach dem Plan des Vaters. Und sein Timing ist perfekt. Jesus wusste, diese Frau war jetzt gerade der Plan des Vaters für ihn, jetzt gerade. Und es war in Ordnung so. Er hat sich Zeit genommen für sie. Und das ist wirklich auch der Schlüssel für unser Leben, dass wir Gottes Hand in unseren Umständen, auch in den Störungen unter Anführungszeichen, sehen in unserem Leben. Hey, das sind Gelegenheiten, Gott und den Menschen zu dienen. Das ist gerade eine Gelegenheit, die Gott für dich bereitet hat. Und oft merken wir das dann nachher, hey, das war eine himmlische Verabredung, das war nicht eine Unterbrechung, das war eigentlich sein Plan. Und er war viel wichtiger als das, was ich gerade vorgehabt habe. Wie du auf dieses verschüttete Glas Milch reagierst, das ist wahrscheinlich eine bessere Jüngerschaft für dein Kind als deine geplante Andacht. Eine von Gott bereitete Lehrmöglichkeit, auch eine Möglichkeit selbst zu wachsen, in deiner Heiligung. Und ich hatte schon super Glaubensgespräche mit Vertretern, die da einfach ins Büro geplatzt sind. Und einmal ist passiert, da ist so ein mir total unbekannter Typ spontan reingekommen und hat gesagt, ich habe euer Schild gesehen da draußen, er kam ins Büro, wir haben uns ein bisschen unterhalten, er hat sich bekehrt, ist wieder weitergefahren. Hey, wie schade wäre das gewesen, wenn ich die Gelegenheit verpasst hätte. Das war wunderschön, das war ein Abenteuer mit Gott. Aber war nicht mein erster Gedanke, wo der reinkam. Oh, was willst du hier? Also erkenn das, das, was für dich heute unerwartet passiert, das überrascht Gott überhaupt nicht. Das ist sein Plan für dich heute. Er hat es zumindest zugelassen für dich zum Guten. Und statt dass wir uns beschweren und Leute abwimmeln, lass uns es annehmen aus seiner Hand. Lass uns fragen, Herr, was willst du tun? Diese Störung im Leben von Jairus, das war Gottes Plan für ihn. Das war wichtig für ihn. Das war perfektes Timing, so wie Gottes Timing immer perfekt ist. Markus und Lukas erzählen uns, gleich nachdem die Frau ihr Zeugnis gegeben hat, kam jemand aus dem Haus des Jairus und hat dem Jairus berichtet, deine Tochter ist gerade gestorben. Bemühe den Lehrer nicht. Es ist zu spät. Dein Mädchen ist tot. Was für eine furchtbare Nachricht für einen Vater. Sie ist es gewiss, als sie ist tot. Und ich war nicht bei ihr. Und denkt ihr, das Zeugnis dieser Frau war eine Ermutigung für den Jairus in dem Moment? Gottes Timing war perfekt. Und das, was er gedacht hat, es ist schlecht, das war eigentlich gut. Es war zum Guten für ihn. Und Jesus hat natürlich ein viel größeres Wunder geplant, als er gedacht hat. Er wollte die Tochter nicht nur heilen, er wollte sie von den Toten auferwecken. Und es war gar kein Problem, dass es ein bisschen länger gedauert hat. Diese Heilung der Frau war auch in Gottes Plan. Und Gott benutzt es als Ermutigung, als Erstärkung für Jairus seinen Glauben. Und ich finde es genial, wie Gott diese Dinge, diese Begebenheiten, diese Menschen verwebt und verknüpft und er wirkt und irgendwie ist es total perfekt, es wirkt alles wunderbar zusammen. Vers 23, und als Jesus in das Haus des Vorstehers kam und die Pfeifer und die lärmende Volksmenge sah, das war so eine professionelle Trauerband, ihr kennt es vielleicht aus Videos, wenn die Leute im Nahen Osten weinen, und je reicher die Leute waren, desto mehr von diesen Leuten haben sie sich angestellt. Als Jesus in das Haus des Vorstehers kam und die Pfeifer und die lärmende Volksmenge sah, sprach er, geht fort. Geht fort, schmeißt sie raus. Denn das Mädchen ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie lachten ihn aus. Sie lachten ihn aus. Wenn du Jesus vertraust und wenn du Glaubensschritte machst, dann wird es immer Spötter geben, die dich auslachen, die über deinen Glauben lachen, die spotten. Das ist ganz normal. Oft sind die auch da oben in deinen Gedanken. Diese Gedanken, hey, das ist doch lächerlich. Das ist unmöglich. Das wird nicht funktionieren. Du kannst Jesus nicht vertrauen. Und wenn das kommt, dann müssen wir dasselbe tun, was Jesus hier getan hat. Dann müssen wir die Spötter fortschicken, rausschmeißen. Diese Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam von Jesus Christus. Denn selbst wenn meine bisherige Erfahrung oder meine Gefühle nicht mit dem übereinstimmen, was Jesus verheißen hat, Jesus ist treu. Und du kannst ihm 100% vertrauen. Er wird es erfüllen, was er dir versprochen hat. Vers 25, als er aber die Volksmenge hinausgetrieben war, ging er hinein und er ergriff sie bei der Hand und das Mädchen stand auf. Also Tote anrühren war eigentlich damals auch kultisch verunreinigend nach dem Gesetz, aber Jesus war das egal. Ist schön, Jesus scheut sich auch nicht vor den toten Dingen in unserem Leben, seine Hand draufzulegen, uns anzufassen. Er ging hinein, ergriff sie bei der Hand und das Mädchen stand auf und die Kunde hiervon ging hinaus in jene ganze Gegend. Neues Leben für dieses Mädchen. Also was ist tot in deinem Leben? Lad Jesus ein. Rühr ihn an im Glauben. möchte ich einladen, das jetzt aktiv zu tun, während wir das letzte Lied singen, dich aktiv auszustrecken nach ihm, ihm das hinzuhalten, was immer das ist in deinem Leben. Und vielleicht sogar einen Bruder oder eine Schwester anzusprechen und sagen, hey, bete für mich. Warum wollen wir das nicht mitnehmen? Jesus demonstrierte hier die Macht über Leben und Tod, dass er das Leben in Person ist, dass er Gott ist. Und wie gesagt, diese irdischen Auferweckungen sind nur eine Vorschau auf die ewige Auferstehung. Wenn wir Jesus vertrauen, dann wird er uns auferwecken. Genauso wie er unsere Lieben auferwecken wird, die uns im Glauben vorausgegangen sind. Deshalb sind wir nicht betrübt, wie die, die keine Hoffnung haben. Ich lese zum Abschluss aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Denn dieses Vergängliche muss Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit. Wenn aber dieses Vergängliche Unvergänglichkeit anziehen und diese Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist dein, o Tod, dein Sieg? Wo ist Tod, dein Stachel? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Und dann die Anwendung im nächsten Vers. Daher, meine geliebten Brüder und Schwestern, seid fest, unerschütterlich, alle Zeit überreich in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Amen. Amen. Vater, wir danken dir für dein gutes Wort und wow, wie wunderschön ist es, Jesus zu sehen. Wie liebevoll er ist, obwohl er allmächtig ist. Danke, dass du auch so bist in unserem Leben. Und Herr, wir wollen jetzt diese Dinge, die noch Heilung brauchen in unserem Leben, dir hinhalten. Wir wollen uns im Glauben nach dir ausstrecken. Herr, wir wollen geheilt und verändert nach Hause gehen von dir. Wirke du, rühr uns an, mach lebendig, was tut es. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Lass uns noch ein Lied zum Abschluss singen.